Wie ist es, ein katholischer Priester mit 2 Kindern zu sein?
Es ist was Besonderes. Es ist was, ich glaube, was die Menschen heute brauchen, dass ein Priester aus dem Leben kommt, aber trotzdem nach den Regeln der katholischen Kirche leben kann und vor allen Dingen auch will. Die Kirche hat ein Kirchenrecht und in diesem Kirchenrecht war mir der Zugang gewährt, weil ich habe 2 Kinder, ich war verheiratet gewesen, aber nie kirchlich. Da war dann dieser Spielraum drin, dass ich keine sakramentale Ehe habe und habe mein Leben gelebt und erlebt. Also man hat erlebt, wie Brüche im Leben sind, also die Trennung, das alleinige Erziehen von Kindern, die Situation mit den Kindern, dann das Gute und das Böse sein, also streng sein, lieb sein. Man ist Vater und Mutter in einem, aber es war eine Zeit, die ich keine Sekunde missen wollte. Dann kam irgendwann auch der Punkt, dass man gemerkt hat, ja, es geht anders weiter, wie man vielleicht dann gedacht hat. Weil am Anfang hat man gedacht, na, vielleicht findest du noch mal eine Frau, die zu dir und deinen Kindern passt. Das habe ich aber selbst eigentlich blockiert, sage ich jetzt im Nachhinein, weil eine Liebe kann man nicht austauschen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe meine Frau geliebt, dann war das meine Frau gewesen. Das jetzt als Ersatz irgendjemand da reinzuschieben, das habe ich keinem zumuten wollen. Und auch meinen Kindern nicht vorleben wollen, dass vielleicht wechselnde Partnerinnen unser Leben irgendwo dominieren und vielleicht bestimmen oder auch verletzt aus der Beziehung rausgehen, weil ich selbst sage, das geht so nicht. Ja, mein Name ist Wolfgang Bayern. Ich bin jetzt 56 Jahre, katholischer Priester seit diesem Jahr. Mit 56 hat man natürlich eine Vorgeschichte, das heißt, ich war seit 1981 Friseur.
Also Ihr Lebenslauf ist ja total spannend und da ist auch ganz viel, was ich da noch fragen will. Jetzt müssen wir ein bisschen Ordnung reinbringen, ein bisschen Struktur, weil es eben so viele Aspekte gibt, die mich interessieren. Fangen wir doch mal an mit, dass Sie eigentlich früher ja in der evangelischen Kirche waren.
Das ist richtig. Geboren wurde ich in eine evangelische Kirche, wo die Eltern eigentlich ausgetreten waren. Meine Eltern sind ausgetreten nach dem Krieg, weil da war irgendwas mit dem Kirchengeld und das sollte dann über den Gerichtsvollzieher eingetrieben werden und da sind meine Eltern ausgetreten. Dann hat mein Onkel, meiner Mutter, ihr Bruder, mein Taufpate mich in Bayern taufen lassen, in Hirscheid. Ich komme ursprünglich aus Wiesbaden. Dann kam ich in die evangelische Kirche. Das war aber eigentlich nur so ein Pflichtprogramm. Sonntags haben andere Kinder, Ältere, die Kleineren abgeholt und man ist dann zusammen in die Kirche gegangen, hat seine Groschen mitbekommen für den Opferstock. Dann war die Konfirmation, die war auch jetzt so ein Jahr Vorbereitung, aber nicht, dass man jetzt sagt, da kommt irgendwie eine Tiefe rein. Ja, dann war es weg. Dann war ich ganz weit weg.
Waren Sie früher gläubig überhaupt?
Ich glaube, nein. Ich war evangelisch, aber ich war nicht gläubig. Ich habe durch das so Gebete mit meiner Mutter eigentlich immer wieder gewusst, es gibt Gott, es gibt einen Gott. Aber dass ich ihn jetzt da gefunden hätte, das war nicht.
Ja, und dann waren Sie ja eigentlich ganz weit weg von der Kirche. Sie waren Friseur, hatten eine Familie, eine Frau, waren verheiratet. Wie kann ich mir Ihr Leben damals vorstellen?
Das Leben hat natürlich erstmal den Beruf, den Aufbau vom Geschäft, die neu gegründete Familie. Wir haben im Juni geheiratet, im Dezember kam unsere Tochter. Im Juni wurde auch das Geschäft neu eröffnet. Ein Jahr später kam unser Sohn. So, also Geschäft, Arbeiten, Familie, alles neu strukturieren. Die Kinder sollten katholisch getauft werden, weil meine Ex-Frau katholisch war. Da war natürlich dann innerlich doch, ja wieso, ich bin ja evangelisch, du katholisch, warum soll jetzt die Kinder katholisch werden? Dann hat der Pater Raphael, ihr Pfarrer, den sie kannte, wo ich immer mit in der Kirche war, mich mal einbestellt. Und dann haben wir lang drüber gesprochen. Erstens wollte er wissen, damals, bevor wir zusammenkamen, ob das was Festes wird, dann auch mit den Kindern. Und dann hat er aber gesagt, weißt du gehst mit den Kindern immer in die katholische Kirche. Ja, ich bin mitgegangen und ich habe mich auch immer wohl gefühlt und auch zu Hause gefühlt. Aber naja, wenn du evangelisch bist, ist ja katholisch wieder was ganz anderes. Dann kam der Moment, dass die Kinder katholisch getauft wurden. Und ich bin immer mit denen sonntags in die Kirche gegangen. Und da hat meine Ex-Frau sich aber dann schon zurückgezogen. Also sie war dann schon so die Abteilung, ich muss das ja nicht jeden Sonntag haben. Aber ihr habt doch eine Sonntagspflicht. Und somit bin ich mit meinen Kindern immer drin gewesen. Dann ist meine Tochter krank geworden. Sie hat Asthma gehabt. Wir waren in einer Kur im Allgäu. Und da haben wir Freunde kennengelernt aus Regensburg. Da war eine Schwester von der Mutter dabei gewesen. Die kam immer mal zu Besuch und hat Brustkrebs gehabt. Es war ganz schlecht um sie gestellt und sie war meistens recht abweisend oder also aggressiv kann man nicht sagen. Ich glaube, das war ihre Krankheit geschuldet, dass er einfach wirklich hart war. Und dann sind wir in eine ganz nahegelegene Wallfahrtsstätte gefahren. Und dann sagt sie, Mike, kommst du mit rein, ein Rosenkranz beten? Rosenkranz beten war für mich jetzt was. Ich wusste, es gibt einen Rosenkranz. Und ich hatte auch einen in der Hosentasche. Aber ich wusste nicht, wie das Ding funktioniert. Weil in Hessen wird er überhaupt nicht gebetet. Dann sind wir da reingegangen. Und der Moment, wo diese Frau mit mir in so einem allgemeinen Rosenkranz drin war, und mir das Gebet beigebracht hat, sie ganz ruhig geworden ist, also fantastisch ruhig geworden, hat wirklich gemerkt, wie sie das erste Mal, wie ich sie kennengelernt habe, gelöst war. Da habe ich gemerkt, irgendwas passiert hier. Und wie dann der Rosenkranz aus war, da sagt sie, ich gehe jetzt raus, kommst du mit, ich brauche noch einen Moment, jetzt muss ich noch einen Moment hier bleiben. Ja, und dann habe ich ganz klar festgestellt, also ich will konvertieren, also zur katholischen Kirche dazugehören. Und als ich dann rauskam, dann hat ihre Schwester, die immer recht impulsiv ist, gesagt, sag mal, warum tust du eigentlich nicht übertreten? Du bist doch eh mehr katholisch wie evangelisch. Okay, das war emotional relativ heftig. Dann bin ich an dem Abend noch nach Wiesbaden gefahren und am nächsten Tag war ich dann beim Pater Raphael und bat um die Konversion. Und dann sagte er, ich habe schon auf dich gewartet, ich wusste, dass du kommst. Und somit kam dann der Weg ins Katholische und ich war dann ganz glücklich, weil ich nicht mehr der außenstehende Teil der Familie war, sondern ich gehörte dazu. Also ich gehörte zu meiner ganzen Familie jetzt dazu, vom Glauben her. Und ich gehörte auch der katholischen Kirche an. War einfach einer von Millionen Laien und war überglücklich, gefunden zu haben, den Ort, wo ich zu Hause sein kann.
Aber Sie waren auch überglücklich in Ihrem damaligen Beruf, oder? Also Sie waren ja Friseur über 40 Jahre, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja, ich war glücklich in meinem Beruf bis zum Schluss und der Beruf ist auch was ganz Schönes. Und am Anfang muss ich sagen, natürlich wolltest du Friseur werden, weil du irgendwas Stylisches machen wolltest. 80er Jahre war ja schon eine relativ heftige Zeit gewesen. Aber dann hat man ganz schnell gemerkt, dass in dem Beruf der Mensch eigentlich im Vordergrund stehen muss. Für mich. Styling, Aussehen, das ist alles so vergänglich. Und wenn man in einem Salon arbeitet, dann hat man Kunden von einjährigen Kindern bis hin zur 90, 93, 94-jährigen Person, die eine ganz andere Ausstrahlung hat. Aber jeder Mensch hat eine eigene Schönheit. Und wenn du die mal gefunden hast und mit dieser Schönheit arbeitest, da hat man gemerkt, dass man wirklich was bewegen kann, den Menschen auch wieder eine Würde geben, auch wie ich in Regensburg dann war, zum also von 2003 bis 2013 in meinem Salon im Königsgarten, da war ich im betreuten Wohnen und dachte erst, ah, dann hast du eben halt viel ältere Personen und das ist schön. Aber auch da war es so, ich habe die Preise relativ runtergesetzt für die kleinen Behandlungen, Waschen, Legen, Waschen, Föhnen, damit jeder sich das leisten kann, weil ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, ob die Leute reich oder arm sind. Aber einmal die Woche zum Haare machen gehen für eine Person, die sich die Haare nie selbst gemacht hat, was für die jungen Leute heute unverständlich ist, aber dass sie jede Woche in den Spiegel gucken können, können sagen, ja, ich sehe noch adrett aus, ich bin noch schön. Ja, und das war dann bis zum Schluss total schön. Dann war ich ja 2 Jahre friseurlos im Kloster und dann kam ich zurück. Und da ich ja allein gearbeitet habe, hat immer nur 2 Hilfskräfte, 2 Assistenzen, musste ich ja selber zum Friseur gehen. Und dann hat mich der Friseur gefragt, ob ich ihm aushelfen könnte, weil seine Mutter krank ist. Ja, sag ich, ich kann es ja noch, dann kann ich dir auch helfen. Und dann habe ich da eine Stuhlmiete übernommen und habe somit mein Studium finanziert. Und habe dann 2020 im Juni aufgehört mit Haare schneiden.
Nur nochmal schnell zur Einordnung. Also Sie waren in Wiesbaden früher und dann sind Sie zwischenzeitlich nach Regensburg gekommen. Jetzt werden Sie dann ab September nach Weiden kommen. Aber was mich, bevor wir darauf näher eingehen, noch interessieren würde, ist, ja, wenn man Friseur ist, dann spricht man ja die ganze Zeit mit den Menschen, die man da ja behandelt, also denen man da die Haare schneidet und so weiter. Ist ja eigentlich auch schon irgendwie so eine Art Beichtstuhl, oder? Also man sieht sich halt noch selber im Spiegel und es ist ja irgendwie auch schon eine gute Übung für den Priesterberuf jetzt, oder?
Es ist eine gute Übung, weil die beste Übung da drin ist eigentlich das Beichtgeheimnis, weil alles, was die Kunden mir gesagt haben, musste immer bei mir bleiben. Und das war gut. Und man kann es auch vergessen. Also man kann nicht hingehen, kann sagen, sagen Sie mal, wie ist es jetzt eigentlich mit, was Sie mir das letzte Mal erzählt haben? Nee, das muss wieder von der Kundin kommen. Und das Vergessen ist das Gute daran. Es war die praktischste Übung in 40 Jahren, die ich hatte, weil alles, was man erfährt, bleibt bei mir. Und was ich erfahren habe, vergesse ich auch, um es nicht wieder preiszugeben.
Was war denn Ihr favorisierter Haarschnitt? Was haben Sie denn am liebsten?
Gab keinen favorisierten Haarschnitt. Wenn Sie in einem Modeberuf sind, dann haben Sie eine ganze Bandbreite. Das Favorisierte ist eigentlich immer das, wenn eine Harmonie entsteht zwischen der Person, der Persönlichkeit und dem gesamten Aussehen. Und auch der Fähigkeit der Person, die Haare selber wieder so zu machen. Weil wenn sie einmal gut aussieht, in den nächsten 6 Wochen weniger gut, dann ist es schade. Wenn sie aber in 6 Wochen gut mit zurechtkommt, dann ist alles favorisiert.
Jetzt sind wir ja thematisch noch in Wiesbaden. Sie sind Familienvater, verheiratet, haben einen Job, den Sie ja mögen, sind Friseur. Und dann kam alles ein bisschen anders als geplant. Dann ging die Ehe in die Brüche.
Genau. Die Ehe ging in die Brüche, aber ich war ja schon in der katholischen Kirche beheimatet. Wenn Sie jetzt gerade eben danach gefragt haben, wie war das mit dem, was Sie alles gehört haben als Übung, dann sage ich, war es natürlich dieser Gesprächsvorgang, was ich behalten habe. Und genau diesen Gesprächsvorgang habe ich eigentlich bei meinem Pfarrer gesucht und das war die Beichte gewesen. Weil auch wenn das in die Brüche geht, es gibt viele Verletzungen und Schuldzuweisungen unter den Partnern. Und wenn man sich selbst reflektiert, dann will man das vielleicht auch bestätigt haben oder auch negiert haben. Und in der Beichte kann ich aber auch meine Fehler vor Gott tragen und bekomme auch eine Antwort. Und da merkt man, dass mit genau diesem Punkt dieses Gespräch unbedingt braucht. Die Leute geben heute ein Heidengeld aus, um zum Psychologen zu gehen, lassen sich lange Wartezeiten und Termine aufs Auge drücken, damit sie irgendwas von sich preisgeben können. Aber ich kann keine Ratschläge geben. Ich kann nur die Sünden abnehmen in der Beichte. Und das hat mein Pfarrer auch bei mir gemacht. Er hat meine Fehler auch ja missbilligt oder auch vielleicht negiert, sagt er, du, das ist ein Fehler, den macht vielleicht jeder, auch die andere Seite. Aber er hat auch diese Schuld von mir genommen und mich immer wieder reingehen lassen ins Leben. Und dieses immer wieder erneuert reingehen ins Leben auch bereinigt, das hat mir eigentlich Kraft gegeben, dann weiterzumachen.
Ich habe in einem früheren Interview von Ihnen gelesen, dass Sie da dass Sie da als Art Projekt gesehen wurden. Wie kann ich das dann verstehen?
Das Projekt. Also ich habe immer gedacht, meine Eltern hatten keine gute Ehe. Bei uns war es so, dass mein Vater fremdgegangen ist und meine Mutter, die drunter gelitten hat. Also dann habe ich immer gesagt, also ich mache das alles mal besser. Voraussetzungen, Träume, Ziele. Dann habe ich meine zukünftige Frau kennengelernt. Dann sollte das alles so sein. Und es gab am Anfang so 2, 3 Sachen, wo ich stutzig war, die sie aber dann ja mitgemacht hat. Also Kinder, Geschäft, nicht ein eigenes Geschäft, sondern bei mir mit drin zu sein und so weiter. Und dann war alles auf einmal vorbei. Und dann sagt ihre Freundin, ja, das hätte ich dir vorher schon sagen können. Und das ist genau der Punkt, wo man sagt, das ist vielleicht ein Projekt. Und es ist nicht mein Projekt. Mein Projekt wäre gewesen, meine Ehe bis zum Tod zu haben. Also zwar jetzt nicht die offiziell sakramentale Ehe, aber das Eheverständnis. Vielleicht war ich für meine Frau ein Projekt. Vielleicht war es auch wirklich Liebe von ihrer Seite aus, die gebrochen ist. Und sie hat für sich einen Weg gesucht, dass es für sie weitergeht. Und drum, sag ich mal, Projekt oder ja, Lebensphase ist es nicht. Das ist wirklich ein Versuch gewesen. Und dass ich vielleicht ein Teil von dem Versuch war, das nehme ich einfach mal so hin.
Wie schwer ist es Ihnen damals gefallen, weiterzumachen mit dem Alltag? Wie hart war da der Einschnitt? Ich kann mir vorstellen, dass das eine wahnsinnige Lebenskrise erstmal ist, wenn dann alles anders ist.
Ja, es war unheimlich hart gewesen und man muss eins sagen, dadurch, dass Sie als Friseur jeden Tag immer unter Menschen sind, Sie können nicht Ihre Probleme, die Sie haben, ja mit in den Salon nehmen. Und das ist eine ganz, ganz harte Geschichte. Man betritt einen Laden und muss eigentlich wieder ganz frei sein von dem, was alles war. Das war recht hart, das war massiv, ging auch mir an die Nieren. Und wenn Sie das eine Interview gelesen haben, da kam auch ein Punkt, wo ich nicht mehr wollte. Wo ich wirklich gedacht habe, es ist besser, auch die Kinder, diesen ja Zwietracht um die Kinder, ja irgendwo aufzulösen, indem ich vielleicht nicht mehr da sein sollte. Und da hat mein Pfarrer mich eigentlich wirklich auch wieder bestellt, weil er mich gesehen hat, du kommst heute Abend, besorgt den Babysitter und wir reden. Und da hat er mir gescheit den Kopf gewaschen. Und diese Kopfwäsche, also übertragen gesagt beim Friseur oder beim Priester, die hat mich wieder ins Leben gestellt. Und du musst für deine Kinder leben. Du findest vielleicht noch mal eine Frau, die eine Mutter für deine Kinder ist. Du findest vielleicht diese Liebe noch mal, die du jetzt vermisst oder die gebrochen ist. Oder, so wie ich dich kennengelernt habe, wirst du auch noch Priester. Das war alles in Wiesbaden, also Niedernhausen, da wo ich zum Schluss war.
Und dann ging's mit Ihren Kindern nach Regensburg.
Jawohl.
Der nächste Lebensabschnitt. Sie haben sich praktisch dazu entschieden, bin jetzt alleinerziehender Vater und starte nochmal einen Neuanfang in der neuen Rolle in einer neuen Stadt, hier bei uns in der Oberpfalz.
Ganz genau. Durch die Freunde, die wir in der Kur kennengelernt haben, war immer so ein gegenseitiger Besuch. Und interessant war, es war die weiteste Entfernung, Wiesbaden in Regensburg. Und aber der Besuch war immer wirklich freundschaftlich und diese Freundschaft besteht bis heute. Und durch die Freunde haben wir mal einen Stadtspaziergang gemacht im Sommer mit den Kindern und da sagt jemand, ich habe einen Laden für dich. Ja, ich wollte überhaupt keinen Laden. Dann ist aber was mit den Kindern der Mutter nicht so gewesen und dann habe ich gesagt, Kinders, ich habe einen Laden in Ringsburg, wenn ihr mitgeht, dann packe ich das Ganze an. Ja, und dann bin ich 2003 mit meinen Kindern nach Regensburg gezogen, im Juni, und im Oktober kam dann meine Mutter nach, die habe ich dann nachgeholt und die war dann bis 2013, bis zu ihrem Tod noch bei mir gewesen. Und somit hatten wir dann eine neue Konstellation der Familie und Ziel, als größtes Ziel war eigentlich, dass die Kinder zu ihrer Mutter einen guten Kontakt haben sollten und vor allen Dingen, dass wenn die Kinder bei ihr sind, dass sie auch dann miteinander Zeit verbringen. Und die andere Zeit muss ich auf mich nehmen. Also nicht auf mich nehmen, sondern alles andere, Alltag, Ärger, Freuden, Schule.
Und bei Ihnen ist es ja das so, dass Sie ja wahnsinnig viele Rollen auf einmal eingenommen haben. Zum Beispiel auch die des alleinerziehenden Vaters. Was ja schon für sich gesehen schwer ist und bestimmt schwierig ist, alles unter einen Hut zu bekommen und ja auch gleich zwei Kinder praktisch dabei zu haben.
Ja, ob es jetzt eins oder zwei sind, das ist jetzt von der Anzahl her dann egal. Alleinerziehend, mein Rechtsanwalt hat damals gesagt, wenn du das machst, dann musst du dir drüber im Klaren sein, dass deine Kinder dich erstmal zum Teil hassen werden, weil du auch immer Nein sagen musst. Du kannst nicht immer nur Ja sagen. Aber dass das Verhältnis meiner Kinder zu ihrer Mutter immer aufrechterhalten wird, über den Gedankengang habe ich gesagt, ja, ich mache das Ganze. Dieses Rollenspielen, es ist stressig und es ist auch manchmal laut geworden. Also bei uns sind auch dann schon mal verbal die Fetzen geflogen, weil irgendwann sind auch mal meine Nerven runter gewesen. Aber ich wollte keine Sekunde davon missen. Die Belastung, ich kannte es nicht anders. Wenn sie in was reinwachsen, dann ist es gar kein Thema. Es war ja nicht von 0 auf 100, sondern es war ja so, dass ich sage, ja, es sind ja meine Kinder. Ich habe sie ja von klein auf gewickelt, versorgt, gefüttert. Und man muss davon ausgehen, ich habe damals, wie die Kinder auf die Welt kamen, immer dienstags noch einen Laden für mich zu, also ich war aus dem Laden draußen, auch wenn er neu war, dass ich immer von Samstagmittag, Sonntag, Montag, Dienstag die Kinder dann hatte. Meine Frau ist montags arbeiten gegangen und dadurch war ich eben halt ja dann doch in alle Phasen gut involviert. Also war das kein Thema. Das ist natürlich die Pubertät, eine Herausforderung, aber die für alle ist. Das ist für Mutter, für Vater und Mutter, Oma und Opa, für alle ist das eine Herausforderung. Und da kann man sich dann schon mal warm anziehen.
Ja, ich glaube, da können alle Eltern ein Lied davon singen. Und dann haben Sie sich entschieden, Priester zu werden in Regensburg. Wie kam es dazu?
Naja, erst war ja der Gedanke, ich habe über Exerzitien eine Ordensgemeinschaft kennengelernt in Österreich. Und das war wirklich ganz super. Die haben viel Jugendarbeit gemacht. Ja, Jugendarbeit, ich meine, Kinder waren mir das ja vertraut. War gut. Dann hat man aber gemerkt, wenn du als Laienbruder angenommen wirst, dann bist du mehr so in den Bereichen Haushalt, Garten, Gästebereich, Küche oder sonst irgendwas. Und ich wollte aber wieder mit meinen Menschen zusammen sein, also meinem Gegenüber. Und dann habe ich gesagt, okay, also Ordensberufung ist es scheinbar nicht ganz. Also die Ausbildung war super, die geistliche Führung war hervorragend und die trägt mich bis heute noch. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht dran zurückdenke oder wo ich was aus diesem Fundus schöpfe, den ich da bekommen habe. Aber dann musste der Schritt sein, Priester zu werden. Naja, dann kam Regensburg, war mir ganz klar. Also von der Diözese her und vom Bischof her kommen eigentlich wenige für mich in Frage, die ich wirklich als mein Bischof sehen würde. Und in Regensburg fühlte ich mich von Anfang an wohl und zu Haus. Und dann habe ich hier das Studium angefangen und nach Beginn des Studiums mich beim Herrn Regens vorgestellt, ob er sich überhaupt vorstellen könnte mit meinem Lebenslauf, dass ich bei ihm ins Priesterseminar gehen könnte. Ja, und dann war das von Oktober 2015 bis im Januar 2016 mal so eine, ja, warten Sie einfach mal ab, kommen Sie nochmal wieder. Und dann war das nächste Gespräch, hat es Ihnen gefallen, das erste Semester, hat das funktioniert? Und dann ging es los mit meinen ganzen Unterlagen, dass die geprüft wurden. Und dann bin ich im Dezember 2016 ins Priesterseminar eingetreten. Dann habe ich diese Ausbildung im Priesterseminar gemacht, nebenbei gearbeitet und nebenbei studiert. Und das war dann diese Ausbildungsphase. Und ich muss auch sagen, ich bin ganz glücklich, weil ich habe ja kein Abitur. Ohne Abitur wäre die Möglichkeit gewesen, bei uns im Rudolfinum zu studieren. Das ist aber irgendwie für mich nicht beworben gewesen. Also, dass ich jetzt da gesagt hätte, ach, das ist es jetzt. Und dadurch war es für mich die Universität. Und ich bin auch froh drüber, weil diese Aktivität an der Universität, die jungen Menschen, die mit einem zusammen sind, erstens haben einem selbst jung gehalten und man lebt in der Welt auch dann mit drin. Und es ist wirklich ein reges Treiben und man lernt auch wirklich gerade so mit verschiedenen Ansichten der Professoren das wissenschaftliche Arbeiten, das wissenschaftliche Auseinandersetzen und auch eine eigene Meinung bilden und auch vertreten. Und da war eine Professorin, die war zwar immer relativ, verschrien, aber von der habe ich den größten Respekt, weil die Frau hat wirklich ihre eigene Meinung kundgetan und aber auch die kirchliche Lehre kundgetan und hat beides gelten lassen in Prüfungen. Und daher muss ich sagen, also da hat man gemerkt, da ist wirklich Professionalität vorhanden.
Sie waren praktisch mit Anfang 50 an der Regensburger Uni unterwegs.
Ganz genau.
Haben dann auch ein bisschen mitgefeiert bei den Studentenpartys?
Am Anfang ja, wobei ich da gemerkt habe, das ging mir eigentlich relativ zu roh zu. Und bin dann in Studentenverbindungen gegangen, also katholische Studentenverbindung, und da merkt man dann, dass man dann doch unter sich ist. Also man kann mal was zusammen feiern, man kann trinken, man kann noch was zusammen machen, aber es hat ein Niveau. Und da merkt man dann den Unterschied.
Das heißt, aus dem Bierpong-Alter waren Sie dann schon raus?
Ja, da hat mich auch bis jetzt jeder von verschont.
Ihre Kinder waren dann schon erwachsen quasi zu dem Zeitpunkt?
Meine Kinder waren erwachsen. Also ich bin ins Kloster gegangen 2013, da ist mein Sohn 21 geworden.
Also war dann diese Seite der Verantwortung schon mal ein bisschen weg. Dann konnten sie sich ein bisschen auf sich selber mehr konzentrieren und auf ihre Wünsche. Okay, das verstehe ich, aber ich verstehe noch nicht ganz, weil sie waren ja glücklich im Friseurberuf und haben ja das gern gemacht. Wie kam dann irgendwann so der... Sind Sie dann irgendwann mal aufgewacht und haben sich gedacht, ich werde Priester?
Also übertragen gesagt, könnte ich wirklich sagen, ich bin irgendwann aufgewacht und habe gesagt, ich werde Priester. Nein, mir sind eigentlich die Augen geöffnet worden. Wenn man merkt, dass man ein Leben lebt wie jeder andere. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, eine neue Partnerin war jetzt erstmal nicht der Punkt, den ich meinen Kindern zumuten wollte und auch mir vielleicht nicht. Vielleicht wollte ich auch nicht verletzt werden. Dann kommt aber dazu, dass man gemerkt hat, dass man in der Kirche beheimatet ist. So, wenn Sie jetzt regelmäßig Gottesdienste besuchen und sich tiefer mit dem Glauben auseinandersetzen, dann kommt der Punkt, dass auch eine Berufung in einem wachsen kann. Und irgendwann wird man wirklich wach, da wacht man auf, und merkt, dass diese Berufung, diese Liebe innen drin einem auf eine ganz andere Weise gefasst hat. Und wenn man dann die Augen aufgemacht hat und wach ist, und dann folgt man der auch ganz wach.
Und dann waren Sie ja auch im Kloster. Ich glaube, für 2 Jahre, haben Sie ja vorher kurz angesprochen, haben aber gemerkt, das ist gar nichts so für mich.
Das Klosterleben wäre schon schön gewesen. Es ist ein geregelter Tagesablauf, was ich jetzt vom Salon her gewohnt war. Es ist eine gute Gemeinschaft. Es ist eine spirituelle Führung. Es ist ein geistliches Leben, inklusive aber auch einem Arbeitsleben. Also man hat eben halt auch Aufgaben. Gut, das ist in Ordnung. Ich habe vorhin gesagt, ich bin jetzt katholischer Priester. Und dagegen steht natürlich der katholische Laie. Und im Kloster ist es auch so, ein Teil der Mitbrüder sind Priester und ein Teil der Mitglieder sind Brüder. Die Brüder haben keine Weihen, die arbeiten. Und arbeiten hat mir noch nie was ausgemacht und das war auch in Ordnung gewesen. Nur, ich habe gedacht, wenn ich jetzt mit einem Priester irgendwo jetzt in eine Pfarrei komme oder so, und dann kann man mit Jugendarbeit, Seniorenarbeit irgendwo dabei sein. Und das hat mir jetzt keiner wirklich zugesagt. Naja, und wenn man so kurz vor 50 ist, dann hätten wir schon ganz gern eine Zusage. Wie kann es weitergehen? Gottes Fügung, sich drauf zu verlassen, ist in Ordnung. Aber da habe ich gesagt, nee. Also ich möchte dann schon wissen, wie es weitergeht. Und da habe ich natürlich überlegt, ich habe sie an meinen Händen. Also in meinen Händen, ich kann mir das Ganze finanzieren, ich kann es mir erarbeiten und auch wenn ich kein Abitur habe, durch einen allgemeinen Hochschulzugang kann ich an die Uni gehen. Und dann war das natürlich in meinem Kopf immer mehr gereift und ich bin schweren Herzens von der Ordensgemeinschaft weggegangen. Und interessant war, ich bin jetzt nochmal bei einem der Mitbrüder gewesen zu Exerzitien, weil mein Fall wurde letztes Jahr noch bei in Rom geprüft, nochmal vor der Weihe. Und Papst Franziskus hat einen Erlass rund geschickt, dass ich eine Woche ignatianische Exerzitien machen muss. Dann habe ich alles abgesucht, wo gibt es hier welche, also ignatianische Exerzitien. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich brauche eigentlich für eine Woche Exerzitien einen Exerzitienmeister, den ich kenne, dem ich vertraue und bei dem ich mich sofort öffnen kann und der auch mich sofort kennt und ansprechen kann.
Könnten Sie kurz für mich katholischen Laien erklären, was es eigentlich ist?
Exerzitien? Exerzitien sind geistliche Übungen. Und Exerzitien wurden bekannt durch Ignatius von Loyola. Das ist der Ordensgründer von den Societas Jesu, also den Jesuiten. Und die Ordensgemeinschaft, wo ich war, ist die SJM, also Servi Jesu ad Maria. Und der Gründer war früher Jesuit. Daher war ich auch ignatianisch ausgebildet. Und diese geistlichen Übungen, die gibt's eben halt für eine Woche. Aber die großen sind 30 Tage. Und 30 Tage Exerzitien ist ein 5-mal am Tag Punkte, die mich wieder fordern, mich mit Gott auseinanderzusetzen, mit der Heiligen Schrift, mit meinem Verhältnis, mit meinen Sünden, mit meinen Lebenszielen, mit meinem Alltag und mit meinen Mitbrüdern, also im ganzen Leben. Und diese Exerzitien in Kurzform, 5 Tage, soll ich von Papst Franziskus aus nochmal machen.
Ist es eigentlich normal, dass da diese Fälle noch geprüft werden in Rom, oder war das bei Ihnen ja ein Special Case, weil Sie quasi verheiratet waren und 2 Kinder haben?
Das kann ich Ihnen so genau nicht sagen. Also es wurde 2016 geprüft und da wurde meine Ehe als nichtig anerkannt. Aber dann gab es nochmal im Kirchenrecht nochmal so einen Kanon und der kam dann aber erst im letzten Jahr nochmal raus bei der Durchsicht meiner Akten und dann wurde es nochmal geprüft. Ob es jetzt ein Special Case war. Ich habe gedacht, ich brauche vielleicht noch eine Prüfung. Also, und es ist mir eigentlich recht gewesen, wenn man davon ausgeht. Ich war bei meinem ersten Gespräch beim Regens, habe ich gesagt, ich brauche einen Bischof, der hinter mir steht, weil mein Leben kann ich nicht wieder rückwärts drehen. Das ist gelebt. Aber ich bin noch jemand, der hinter seinem Bischof steht. Also, wir müssen ganz ehrlich miteinander umgehen. Also ich kann nichts verbergen, was bei mir war, und er muss aber auch hinter mir stehen, weil er muss mich weihen und er wird mich dann auch irgendwo in der Diözese einsetzen. Und durch diese Ehrlichkeit dann lieber nochmal prüfen. Natürlich, wenn es ein Nein gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, am Boden zerstört gewesen. Aber selbst da hätte wahrscheinlich unser Herrgott mich wieder rausgezogen und mich dahin gestellt, wo ich hingesollt hätte.
Jetzt sind Sie im Juni geweiht worden. In Regensburg, im Regensburger Dom. Wie war das für Sie?
Emotional war es ein Ankommen, aber eigentlich war ich nur erfüllt von Dankbarkeit, dass ich das alles machen durfte für unseren Herrn. Die Weihe, der Ablauf vorher ist natürlich einen Tag vorher Generalprobe. Da lacht man noch, am nächsten Tag ist einem nicht mehr zum Lachen zumut.
Ich merke auch, dass Sie jetzt schon auch emotional werden, wenn Sie dran denken. Also es war schon, also Sie bereuen es in keinster Weise, wenn ich das so verstehe. Ne? Also es war schon genau die Entscheidung, die auch zu Ihnen passt.
Also bereuen, nee. Also wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich sagen, ich bereue, dass ich erst so spät dazugekommen bin. Das würde ich bereuen. Aber das kann ich nicht bereuen, weil unser Herrgott hat mir ein Leben geschenkt, was ich alles mit in meinen Beruf mit reinbringen kann. Und durch seine Berufung zu dem Zeitpunkt war es die richtige. Dass ich das mit jetzt 56 erst am Boden gelegen habe und habe meine Weihe dann durch einen Bischof empfangen. Das soll so sein. Aber für das, was ich gelernt habe und was ich studiert habe, habe ich auch Verlängerung beantragt, also Lebensverlängerung.
Sie haben ja zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn. Die Tochter findet es nicht so toll, dass sie Priester sind, und der Sohn schon?
Also mein Sohn, der war auch in der Weihe und der fand es total cool und der fand das super. Und da hat man gemerkt, diese Freude, dieses Mitfreuen. Meine Tochter, die lebt ihr Leben. Und ich glaube, sie will es nicht verstehen oder sie versteht es nicht, und das akzeptiere ich aber.
Und jetzt werden Sie arbeiten in der katholischen Kirche und werden auch nach Weiden kommen. Also Sie werden Ihren Lebensmittelpunkt von Regensburg nach Weiden verlagern, weil Sie genau was machen bei uns?
Also mein Lebensmittelpunkt wurde ja schon mal rumgeschickt. Also ich bin ja dann schon 2 Jahre jetzt in Roding gewesen. Das ist ja schon von Regensburg Richtung Weiden, also schon mal in der Zeit.
Und Sie arbeiten sich langsam in den Norden.
Ich arbeite mich langsam in den Norden durch, ganz genau. Was werde ich machen? Als Kaplan hat man Schulunterricht, man hat die Messen, man hat die Sakramente, Beerdigung, Trauung, Taufen. Wie das jetzt alles abläuft, das merke ich jetzt erst, wenn ich übernächste Woche komplett mit unserem Pfarrer hier zusammen bin. Weil diese ganzen Abläufe, jetzt in Roding könnte ich Ihnen das aus dem FF sagen, wie das da läuft. 2 Jahre Roding, da hat man alles erlebt. Da weiß man die Messzeiten, da weiß man die Messorte, da weiß man, wie alles abläuft. Jetzt komme ich in eine Stadtpfarrei, jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier ist. Also
St. Josef.
St. Josef. Und in St. Josef lasse ich mich jetzt echt überraschen. Also ich habe jetzt schon mal einen Plan bekommen, wo ich die Messen habe. Von der Schule weiß ich, dass ich an 2 Stunden jeweils 4 Stunden Unterricht, an 2 Schulen jeweils 4 Stunden Unterricht habe. Ja, alles Weitere, ich weiß keine Klassen, ich weiß noch nichts. Aber Augen zu und durch.
Haben Sie sich denn schon irgendwie vorbereitet auf Ihre Zeit hier? Haben Sie schon alle Zollkalender parat, die in der Umgebung der Stadt finden? Und haben Sie schon Pläne?
Nein, ich habe noch keine Pläne, weil wenn man alles verplant, dann ist man eigentlich enttäuscht, wenn irgendwas nicht so ist, wie es ist. Ich freue mich jetzt auf die Begegnungen, die ich hier habe, und dann lasse ich mich mitnehmen. Also nicht mitnehmen in Form von an die Hand nehmen, sondern wenn er sagt, da ist was, und dann gehen wir da hin. Und Sie haben mich auch eben ja unten am Haus abgeholt. So wie ich jetzt vor Ihnen sitze, werden Sie mich auch immer irgendwo in der Stadt sehen. Also als katholischer Priester erkenntlich unter den Leuten, damit der Priester wieder im Volk drin ist.
Ah, da kann man in Weiden ganz gut sitzen in der Altstadt. Da kann man da sich ganz gut präsentieren.
Das habe ich schon gehört, ja. Also das kam schon bis zu mir durch. Und das ist auch bei uns vor der Haustür.
Ja, genau, exakt. Sie sind ja praktisch da mitten in der Altstadt und ich glaube, Sie passen da auch ganz gut rein. Sie sind da ein geselliger Mann, der dann auch mal vielleicht auch mit Leuten ins Gespräch kommt, oder? Das wollen Sie ja wahrscheinlich auch.
Ich will es auch. Also dieses ins Gespräch kommen, und meine Mentorin hat gesagt, musst du immer jetzt so rumlaufen? Ja. Aus 2 Gründen. Erstens, im Kloster war ich es gewohnt, da ist mir nicht anders da gelaufen. Zum Zweiten, wenn du erkennbar bist, dann kann es zwar sein, dass der eine oder andere dich anpöbelt. Wie letztens war ich in Regensburg, dann sagt einer, ach, so ein alter Wölki läuft da rum. Und da habe ich mich nur umgedreht und habe gesagt, siehst so verknautscht aus.
Also Sie sind auch auf kritische Töne schon eingestellt.
Richtig, weil das ist einfach. Aber man muss auch diesen Standpunkt haben, dass man auch gegen die kritischen Töne auch aufnimmt, weil nur wenn ich sie höre, kann ich auch eine Antwort drauf geben. Andere, die dann sagen, sagen Sie mal, könnte ich Sie sprechen? Dann bist du aber auch wiederum sichtbar gewesen. Ja, und gerade jetzt in der Schule war es eigentlich für die Kinder immer ganz interessant, weil sie haben uns dann als Diakon oder jetzt als Neupriester in der Kirche gesehen, aber auch als Lehrer. Und sie merken, dass man auf einmal so dann doch so zwei Seelen in der Brust hat. Als Lehrer musste versuchen, denen alles beizubringen, was laut Lehrplan draufsteht. In der Messe und auch danach, da kann man dann auch schon mal wieder lockerer miteinander umgehen. Und die Kinder sind auch dann ganz, ganz umgänglich und Fragen, die haben Fragen, die wollen was wissen.
Ich habe auch Fragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich zu Ihnen setze im Café und sage, Herr Weyer, ich hätte eine Frage. Wie finden Sie den Zölibat?
Dann finde ich den, also das erstens mal super, dass Sie dann kämen, wenn ich dann da sitzen würde. Und den Zölibat unterschreibe ich zu 100%, weil aus meiner Erfahrung raus, ich habe einen Salon gehabt und eine Frau gehabt und Kinder. Also muss immer einer zurückstecken. Um das Geld zu verdienen, brauchst du einen Salon, deine Familie. Da muss man immer schon in der Familie einen Kampf machen. So, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich hätte eine Frau und eine Gemeinde. Meinen Sie, die fände das toll, wenn sie immer zurückstecken müsste, wenn man sagt, also nicht nur Messzeiten, sondern da ist ein Fall, wo du hin musst zu einer Krankensalbung, da hast du einen Sterbefall und dann fragt keiner danach, ob da das Mittagessen auf dem Tisch steht oder ob wir heute Abend ausgehen wollen oder Theaterkarten verfallen. Nein, dieses ganz bewusste für das Zölibat entscheiden ist, dass ich für meine Gemeinde ganz und gar da sein möchte und kann. Also das Bild vom guten Hirten. Ein Hirte lebt allein mit seinen Schafen. Und er kennt seine Schafe, er nimmt den Geruch der Schafe an, er lebt mit ihnen und ist für sie da. Und er vermisst es auch. Er vermisst jedes einzelne Schaf, was ihm abgeht. Und drum, also Zölibat, 100%. Weil man kann auch nur einem Herrn dienen. Und ich weiß, was eine gescheiterte Ehe heißt. Und das wünsche ich keinem.
Wir sitzen immer noch im Café. Ich bestelle mir noch ein Getränk und denke mir, ein interessanter Mann mit interessanten Meinungen. Da frage ich gleich nochmal nach. Wie finden Sie denn aktuell die katholische Kirche in Sachen, ja, wie modern ist die Kirche? Muss sie sich verändern? Was muss ich tun? Muss ich überhaupt was tun?
Also die Kirche ist in meinen Augen immer modern, wenn ich mit der Kirche lebe. Die Kirche hat Regeln, die bestehen seit Jahrtausenden. Da gibt's Dogmen drin, die bestehen auch. Damit kann ich sehr, sehr gut leben. Es gibt vielleicht das eine oder andere, wo ich jetzt sage, man könnte. Aber was will ich verändern? Also dafür bin ich jetzt zu klein als Priester, um was zu verändern, sondern erst einmal den Menschen, meiner Gemeinde, den Menschen, für die ich Verantwortung habe, zu zeigen, dass man so glücklich sein kann, wie diese Kirche ist. Und das Wort Gottes ist genauso gültig heute, wie vor 500, vor 1000, vor 2000 Jahren. Also ist die nach wie vor modern. Ich muss es nur verstehen. Und das, was jetzt heute an diesen ganzen Bestrebungen sind, die Kirche zu modernisieren. Also vor 505 Jahren hat schon mal einer eine ganz tolle Idee gehabt. Und ich glaube sogar, dass der Mann wirklich eine tolle Idee hatte, der Kirche eine Modernisierung oder eine Reformation zu geben. Aber Sie sehen ja, was da draus geworden ist. Es wurde gespalten. Es gab unter ihm Personen, die Macht haben wollten, die die Macht an sich gerissen haben. Die haben nochmal in diese Spaltung, nochmal Spaltungen auf der anderen Seite reingebracht. Und wenn Sie das als modern bezeichnen würden, das brauche ich ganz gewiss nicht.
Also meine Meinung ist die, dass die Kirche sich schon ein bisschen anpassen muss an den Zeitgeist und auch an die Menschen. Ich glaube, dass die Kirche sich da ein bisschen flexibler machen muss und auch ein bisschen mit dem Zeitgeist gehen muss, weil sonst bleibt sie stehen.
Die Kirche ist doch schon mal flexibel. Also ich sag mal, sie haben nicht mehr die Kirchensprache Latein, sie haben es in der Landessprache. Es kommt doch auch darauf an, wie jeder Einzelne aufeinander zugeht. Gehe ich mit Respekt auf sie zu, dann wird es auch immer ein respektvolles Miteinander haben. So können wir im Café etliche Fragen mit vielleicht verschiedenen Antworten oder auch verschiedenen Meinungen respektvoll unheimlich gut besprechen. Da können wir einen ganzen Tag im Café sitzen. Und so ist doch auch in der Kirche. Und dann ist man doch eigentlich, ja, flexibel. Dann ist man aufeinander zugegangen. Nur, es kann keiner dem anderen irgendwas aufzwingen. Die Regeln der Kirche, die stehen relativ fest. Und das ist auch gut so, weil man braucht in der heutigen Zeit irgendwas, was feststeht. Weil so oft, wie alles heute wechselt, also Parteien, die tun ja ihre Programme umschmeißen, so schnell kommt ja nicht mehr die Waschmittelindustrie hinterher. Ja? Und wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass die Kirche, da muss einfach auch was standhaft sein. Aber es ist aufeinander zugehen. Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und immer nur von Ihnen fordere, Sie müssen sich nach meinen Bedürfnissen richten. Irgendwann sagen auch Sie oder Ihr Chef, weißt du, ich glaube, das ist jetzt nicht richtig dein Job. Das ist mein Job, weil er hat auch eine Verantwortung. Mein Pfarrer hier in Weiden, der hat eine Verantwortung, weil ich ja noch als Kaplan in der Ausbildung bin. Also diese Ausbildung ist ja auch noch eine Verantwortung. Aber unsere Gemeinschaftsverantwortung ist ja, dass wir die Gemeinde zusammenführen. Und das so wie es hier, also jetzt hier für mich in Weiden, also als Neuankömmling, wie Sie vorhin gefragt haben, haben sich schon alle Kalender und so weiter gesucht, so wie es hier üblich ist. Ich werde ein Teil von Weiden und nicht Weiden wird ein Teil von mir.
Was sagen Sie denn dazu über die Pläne oder über die Wünsche von vielen Menschen, dass Frauen auch Teil der katholischen Kirche werden, also in Form von Priesterinnen?
Ich habe die Bibel gelesen. Ich habe die Bibel nochmal gelesen. Ich habe auch bestimmte Stellen nochmal gelesen. Ich glaube, dass die Personen, die das geschrieben haben, die haben bewusst die Namen hingeschrieben, die dort stehen. Und die haben sich jetzt nicht von für oder gegen Frauen entschieden. Und es sind Männernamen. Und ich bin nicht der Meinung, dass eine Frauenweihe besser wird, weil das haben wir in der evangelischen Konfession schon. Da ist es auch nicht besser. Und glauben Sie mir eins, wenn Sie der Berufung folgen und Priester werden, Sie geben sich auf und geben sich für andere hin. Und das ist in Ordnung. Aber das muss man wollen. Und ich glaube, Frauen, es hört sich jetzt vielleicht als Mann hart an, sollten wieder wollen, liebevolle Mutter sein. Weil eine liebevolle Mutter, das ist eine Berufung, die kann ich nie haben. Also, in mir wächst kein neues Leben. Ich bin ein Mann. Aber das Muttersein und das wirklich in voller Inbrunst ist eine Berufung, die ich jeder Frau wünschen würde, als Berufung. Und ob sie da eine Priesterweihe haben muss, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Weil sie macht nämlich eins, sie schenkt Leben, sie kann dem Kind alles weitergeben, also von sich, von ihrer Familie, von ihren Traditionen und auch den Glauben. Und die Familie ist ja die kleinste Keimzelle der Kirche. Aber wenn das nicht ist, dann ist man natürlich immer am rausfinden, woher kommt's eigentlich? Ach, da gibt's die Kirche. Und dann auf einmal, ja, aber wenn die so wäre, dann fände ich sie gut. Wenn die so wäre, dann fände ich sie gut. Wenn ich es aber von klein auf schon weitergebe, wie es eigentlich ist, was Jesus gemacht hat, was Jesus gesagt hat. Und dann ist es auch überhaupt kein Thema, dass man als Mutter die ganz, ganz große Berufung hat.
Ich bin da total geflasht gerade von diesem Widerspruch, der sich da ein bisschen für mich auftut. Weil einerseits, also sind Sie ja ein hochmoderner Mann, also alleinerziehender Vater gewesen und so weiter. Also wirklich auch ja total moderne Rollenbilder ja auch gepflegt, die man so hat in der heutigen Welt im Alltag. Aber Ihre Aussagen jetzt zum Glauben hören sich für mich total streng an. Also ich würde Sie ein bisschen so als Hardliner bezeichnen. Ist das zu grob formuliert?
Also Sie können mich als Hardliner bezeichnen, weil ich einfach sage, es gibt bestimmte Regeln, die gibt es für mich, die gibt es für die Kirche und die muss ich auch vertreten und die will ich auch vertreten. Da kann man nicht drüber hinweggehen. Nehmen Sie eine Autobahn, wenn Sie die Leitplanke überfahren, dann landen Sie im Graben oder auf der Gegenfahrbahn, haben einen Totalschaden. Und in den Regeln kann man unheimlich gut leben. Und wenn man die mit Respekt auslebt, dann bin ich gern ein Hardliner.
Also Sie sind schon auch ein Mann mit Prinzipien.
Ja, also verwaschene Sachen kann ich nicht haben. Also es ist immer schwerer, Nein zu sagen, wie ja. Aber ich habe gerade vor 3 Wochen einen ganz tollen ein Gespräch gehabt, beziehungsweise eine Rede einer Tochter an ihre Mutter zum Geburtstag, die gesagt hat, ich danke dir dafür, dass du mich so erzogen hast, dass mein Ruf hier in der Umgebung nie geschadet wurde. Und glauben Sie mir bloß, die Mutter hat es nicht leicht gehabt, die Tochter so zu erziehen, dass ihr Ruf nicht geschadet wurde. Also Nein sagen ist schwerer wie, ja, natürlich, gerne, kriegen wir alles hin.
Waren Sie dann auch ein strenger Vater?
Ich glaube, ich war alles. Ich war streng, ich war leicht, ich war verzweifelt, ich war glücklich. Man war alles natürlich, aber ich denke schon, ich war ein strenger Vater gewesen. Weil wenn du die Verantwortung allein hast, dann bist du streng. Ja.
Jetzt in Weiden ab September, was können da die Leute von Ihnen erwarten? Weil wenn Sie schon sagen, ich sehe mich als Hirte, ja, Sie sind dann praktisch irgendwie 24/7 am Start für die Leute hier.
Ja, genau, so sehe ich das auch. Also das ist für mich, 24/7 ist für mich wirklich das Gesamtbild von Priester. Natürlich hat man auch mal einen freien Tag. Ich habe jetzt auch heute Mittag frei, dass ich jetzt hier sitzen kann. Aber wenn ich aufs Handy gucke und es käme eine Nachricht, ich müsste irgendwo hin, und dann würde ich auch jetzt hier abbrechen, weil dann ist was Wichtigeres. Und das sehe ich auch so. Also für die Menschen da sein zu jeder Zeit. Ich glaube, ich habe eine Klingel, wo man mich über Klingel erreichen kann. Meine Telefonnummer und E-Mail wird überall verteilt sein, also auch im Fahrbüro und so weiter. Also dass ich auch immer Ansprechpartner bin. Und Tag und Nacht, weil Notfälle haben keine Uhrzeiten.
Ich werde mich bestimmt mal zu Ihnen setzen, wenn ich Sie in der Altstadt treffe, in Weiden. Ich glaube, mit Ihnen kann man da wunderbare Gespräche führen. Auch Streitgespräche. Man kann auch sich, glaube ich, mal ein bisschen was um den Kopf hauen und dann ist auch wieder gut. Also so schätze ich Sie ein.
Ja, weil es ist ja gut, wenn man verschiedene Standpunkte hat. Und ich sag mal, wenn Emotionen auch mal hochgehen, dann kann es auch mal lauter werden. Aber wenn der Respekt voneinander da ist, dann ist doch das Laute, kann man wieder bei einem Bier wieder abkühlen und dann ist es in Ordnung. Aber man hat Standpunkte. Und wenn ich doch offen bin, kann ich Ihren Standpunkt wahrnehmen. Und wenn Sie offen sind, können Sie auch meinen Standpunkt wahrnehmen und auch mal reflektieren, wie passt der eigentlich mit meinem zusammen? Weil meistens ist es ja so, dass jeder einen Standpunkt hat, aber es wird kein Konsens gesucht. Und da liegt ja das Problem drin.
Ich bedanke mich fürs Gespräch, Herr Weyer.
Gerne.